Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast zur Langlebigkeit, unserem gemeinsamen Weg, die besten, die tollsten, erfülltesten 100 plus Jahre zu erleben mit neuen Erkenntnissen, die uns hoffentlich mehr Lebensfreude ins Leben bringen. Und das Thema von heute ist für die meisten von uns wahrscheinlich erstmal ein Angstthema, aber ich habe dieses Thema aufgegriffen, das Thema Pflege und pflegende Angehörige, weil ich vor kurzem auf einem Kongress war. Da ging es um Gesundheit und neue Technologien, Health Tech. Ich habe darüber auch in einer eigenen Podcast-Folge Nummer 29 berichtet. Und auf diesem Kongress habe ich auch jemandem gelauscht, der über eine digitale Lösung für pflegende Angehörige gesprochen hat. Und ich konnte die ganze Zeit nur so innerlich nicken und dachte, hey, hätte ich das schon gehabt, als ich selbst meine beiden Elternteile gepflegt habe, wäre mir einiges einfacher gefallen. Und bei der Recherche über diesen Vortragenden dachte ich, hey, das ist nicht nur jemand, mit dem ich über diese letzte Phase, dieser Pflegephase sprechen kann, sondern das ist auch jemand, der hat sich im Jetzt schon für sich selbst Gedanken gemacht und gesagt, ich beam mich mal an mein Lebensende, um mit dem Blick zurück zu sehen, hoffentlich, was ich im Jetzt schon besser anders machen kann, um mein Leben im Alter besser zu planen. Und da hören wir jetzt mal rein. Eine der größten Ängste, die viele von uns hier haben, ist ja wirklich, irgendwann mal Pflegefall zu werden. So, und deswegen dachte ich, umso wichtiger, dass wir das hier mal im Podcast erkunden. Und zwar auch unter dem Gesichtspunkt, was haben wir denn in Zukunft von der Pflege zu erwarten? Weil die meisten von uns werden ja doch zweifach damit zu tun haben, nämlich einmal mit der Pflege von Angehörigen und zum Zweiten dann eventuell eben selbst als Pflegefall. Und da geht es ja viel um Entlastung, aber auch natürlich um das große Thema selbstbestimmtes Älterwerden. Ich dachte mir aber, auch wenn wir uns schon an dieses Ende unseres Lebens begeben, also diese Phase, über die wir eigentlich gerne, die meisten von uns zumindest nicht gerne drüber nachdenken, möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, mal zu sehen, dieser Blick zurück, was kann der eigentlich schon Positives im Jetzt bei uns bewirken, um dann vielleicht doch besser alt zu werden, erfüllter und vielleicht sogar länger zu leben. So, große Themen. Und dazu passt mein heutiger Gast wunderbar dazu, nämlich der Markus Müller aus München. Ein Jurist, der schon, glaube ich, mehr als ein Unternehmen gegründet hat. Und aktuell ein Unternehmen hat, das sehr viel digital unterwegs ist und sich um pflegende Angehörige vor allem kümmert. Entsprechend ist das Thema künstliche Intelligenz heute auch nochmal in dem Blick in die Zukunft mit drin. Dafür ist er auch, ich muss ablesen, Vorstand vom Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung. Auch da ein sehr guter Ansprechpartner. Aber er hat auch ein Buch geschrieben, Im Angesicht des Lebens, und ist Hospizbetreuer. Herzlich willkommen, Markus.
Vielen Dank, Nicola.
Gleich rein ins Thema mit der ersten Frage, eine eher persönliche Frage an dich. Kannst du uns verraten, ich sage jetzt mal, wenn du an dein eigenes Leben im Alter denkst und planst, was sind so die Top 3 Punkte, die du für dich da noch auf der Liste hast oder schon vorbereitet hast?
Also ehrlich gesagt, habe ich in meinem Buch auch geschrieben, halte ich nicht so viel von diesen Zielen, die man sich steckt, um dann zu hoffen, dass diese Ziele irgendwas oder die Zielerreichung irgendwas ändert. Also ich glaube, und das ist so eine große Erkenntnis auch, die ich in dem Buch beschrieben habe, von mir ist die, dass es eigentlich darum geht, Dinge zu tun, die man gerne tut und die aber nicht irgendwie dann zu einem Ziel führen, im Sinne von jetzt habe ich das erreicht, jetzt habe ich das geschafft, sondern einfach Dinge, die man bis an sein Lebensende auch gerne tut oder tun kann. Und die Dinge, die ich jetzt tue und die ich für mich so definiert habe, die mir wichtig sind, die hoffe ich auch bis ins hohe Alter machen zu können. Es gibt so ein Thema, das bei diesen Dingen eine Rolle spielt. Das hat zu tun mit sozialen Bindungen, mit sozialen Kontakten und auch mit der Frage, wie ich künftig leben möchte. Und da gibt es so eine Sache, die ich bisher noch nicht umgesetzt habe. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das künftig anders wird, dass da irgendwann mal ein Impuls kommt, es zu tun, und zwar sich Gedanken zu machen über gemeinschaftliches Leben. Also sozusagen dieses Thema Arbeiten und Leben auch stärker zu verbinden miteinander. Nicht diese Trennung zu haben zwischen, also ich finde diesen Begriff Work-Life-Balance finde ich grausam, weil der ja suggeriert, dass es ein Leben gibt und eine Arbeit gibt. Ja. Und natürlich ist Arbeit auch Leben, also ist Teil des Lebens. Mhm. Und das noch näher zusammenzubringen und vielleicht mit Menschen zusammenzuleben, wo man ein gemeinsames Projekt hat, ein gemeinsames Ziel hat und eben gemeinsam an einer Sache arbeitet, dabei eben auch miteinander lebt und idealerweise auch noch generationenübergreifend. Also von jung bis alt, alles dabei. Das wäre so eine Sache, die ich mir noch vorstellen könnte irgendwann. Und vielleicht kommt da irgendwann mal der richtige Zeitpunkt dafür.
Ist das Modell, was du da beschreibst, ich konnte die ganze Zeit nur nicken, weil ich sage, ja, genau. Ist das auch so ein Modell, wo du sagen würdest, naja, die Zukunft geht ja gar nicht anders, als zu sagen, wie kriegen wir es eigentlich auch privat wieder hin, gemeinsam alt zu werden, weil ja dieses Thema, alle werden ins Pflegeheim geschickt und dann ist alles gut, wenn wir da nur alles optimiert haben, sage ich mal, ist ja nicht. Oder zumindest, es sieht nicht so aus, als wenn das sich jeder leisten könnte noch in der Zukunft.
Genau, also jetzt mal unabhängig auch von dem finanziellen Aspekt. Ich bin ja als Hospizbegleiter auch in Pflegeheimen unterwegs. Und wenn jeder, der schon mal in einem Pflegeheim war und so und sich ein bisschen länger dort aufgehalten hat, als vielleicht nur kurz in der Cafeteria einen Kaffee zu trinken, der weiß oder der sieht, dass das, was da passiert, eigentlich nicht menschengerecht ist. Also selbst Pflegeheime, die schön gestaltet sind, wo tolle Mitarbeiter sind, selbst dort, muss ich sagen, sehe ich so viele Menschen, alte Menschen, die eigentlich nur auf ihren Tod warten und die Zeit absitzen sozusagen. Und das ist aus meiner Sicht auch nicht gerecht, zu sagen, wir nehmen Menschen, die ihr Leben lang Teil der Gesellschaft waren und dann auf einmal sind sie nicht mehr produktiv oder passen nicht mehr oder sind uns nicht mehr angenehm und die schieben wir dann ab auf so ein Abstellgleis und vielleicht bereiten wir ihnen da auch noch irgendwie einen angenehmen Lebensabend, aber nehmen sie eigentlich aus der Gesellschaft raus. Und aus meiner Sicht geht es darum, diese Integration wieder, also wieder die zu reintegrieren und zu gucken, wie kriegt man die denn wieder in die Gemeinschaft. Und dafür sind solche Gemeinschaftsprojekte, die ich gerade angesprochen habe, eben, glaube ich, ein guter Blueprint. Weil ich glaube auch so Dinge wie, Einsamkeit ist ein Riesenthema. Ja, also Einsamkeit jetzt nicht in Pflegeheimen, obwohl die sich vielleicht auch einsam fühlen, die Menschen. Aber insgesamt ist Einsamkeit übrigens auch bei jungen Menschen, weiß man seit Covid, seit Corona, eine Riesenherausforderung. Das heißt, wir müssen Möglichkeiten finden, dieses Zusammenleben wieder zu leben, so wie es früher, glaube ich, ja auch Standard war quasi. Und wenn wir uns mal diesem älteren Menschen angucken auf der Welt, also diese Blue Zones anschauen, dann ist ja das genau das, was die alle vereint. Ja. Ja, stabile soziale Kontakte und Einbindung in eine Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Du hast jetzt schon sehr viele Themen angesprochen, eben die so viele ja so als Wunsch auch mit sich tragen. Und trotzdem ist ja die Angst doch groß, zu sagen, ich werde nicht nur Pflegefall, sondern ich falle auch zur Last. Ja, und bei mir war es zum Beispiel so, ich kenne das Pflegeheim von meiner Mutter und das Sterben zu Hause von meinem Vater, also und hatte trotzdem zwei Eltern, die bis zum Schluss sehr lebenslustig und freudig waren und möglichst lange leben wollten. Das war für mich so eine Lernkurve zu sagen, naja, in jedem Lebensabschnitt gibt es noch Lebensziele, die werden natürlich etwas beschränkter, aber bis zum Schluss. Kommen wir mal erstmal zum Faktischen, ne? Weil mit dem wird ja jeder konfrontiert, egal in welcher Konstellation. Dazu, habe ich das richtig auch verstanden, ist ja zum Beispiel auch eure App, die Nui-App, die wir auch verlinken, zu sagen, so eine Art Pflegekompass zu geben, wo alle Fragen nicht nur erklärt werden, sondern auch erledigt werden können.
Genau, also was ich festgestellt habe über meine Tätigkeit als Hospizbegleiter, wo ich ja auch nach Hause gehe zu den Menschen und dann die Pflegenden erst am Ende ihrer Pflegereise erlebe, also dann, wenn es eben Richtung Sterben geht, war das, dass die mir oft erzählt haben, wie anstrengend, schwierig und herausfordernd diese Pflegereise war, die ja oft über viele Jahre geht. Also manche Menschen pflegen ja, also es gibt Menschen, die pflegen 20, 30 Jahre, aber es gibt also ist keine Ausnahme, dass 2, 3, 4, 5 Jahre gepflegt wird zu Hause. Und die Menschen haben mir immer erzählt, dass es so eine zufällige Reise war. Also man hat zufällig irgendwann mal herausgefunden, dass es eine Tagespflege gibt zum Beispiel. Oder man hat zufällig herausgefunden, dass man von der Krankenkasse irgendeine Unterstützung beantragen kann, eine finanzielle, die man vorher nicht kannte. Und als ich das so gehört habe und auch gespürt habe, wie belastet die Angehörigen sind, weil sie sich eben so alleine fühlen, weil sie das Gefühl haben, mir hilft keiner, ich weiß auch gar nicht, wo ich Hilfe in Anspruch nehmen kann. Deswegen dachte ich, da kann doch digital, kann man da super helfen, weil eine digitale Lösung sehr strukturiert quasi vorgehen kann und sehr strukturiert eins zu eins nach ein paar Fragen, die geklärt werden, erklären kann, was in diesem speziellen Fall dann genau zu tun ist. Und das war die Idee hinter Nui, eben so einen digitalen Assistenten zu entwickeln, der 24 Stunden, 7 Tage in der Woche verfügbar ist, wo eben ein Angehöriger so das Gefühl hat, und das ist spannend, das melden uns jetzt viele Nutzer zurück, sie sind weniger alleine. Also es geht da nicht um den sozialen, um das soziale Alleinsein, sondern um dieses Gefühl, ich bin mit meinem Problem alleine und habe irgendwie keinen, mit dem ich darüber sprechen kann oder wo ich mich mal informieren kann. Und da bietet unsere App eben rundum sozusagen Unterstützung. Wir dachten zu Beginn, als wir gestartet sind, dachten wir so, welches Feature könnte denn so ein Killer-Feature sein? Und mussten dann feststellen, es gibt kein Killer-Feature, sondern Pflege ist so komplex, dass du halt viele Bereiche abdecken musst. Mhm. Wir haben inzwischen 16 verschiedene Feature in der App. Und das zeigt halt auch, wie komplex die Pflege zu Hause einfach ist.
Also wir haben uns, oder ich habe dich gesehen bei einem Vortrag, und da hattest du das Beispiel gebracht, allein die Frage, einen Zahnarzt nach Hause oder in meinem Fall ins Heim. Ja, darüber denkt man davor nicht nach. Ich musste so innerlich grinsen, weil ich wahnsinniges Glück hatte, da jemanden zu finden. Also es sind wirklich auch so diese, ihr seid mittendrin in den Themen, und nicht nur oberflächlich so ein bisschen drauf. Und doch hast du auch schon von dieser Killer-Application, also das Unternehmerische, kommt ja schon durch, wo man sagt, so okay, wo kriegt man da ein bisschen Aufmerksamkeit? Ist es dieser Pflegetinder, also der Name, ist der offiziell?
Nein. Das ist unser Arbeitstitel. Da würden wir wahrscheinlich Schwierigkeiten kriegen mit einer anderen Firma, die da sehr erfolgreich unterwegs ist.
Genau, wir haben ihn jetzt nur in Anführungszeichen genutzt. Genau.
Vor allem würde das ja auch was suggerieren, was es ja nicht ist. Also wir wollen ja keine Pflegebedürftigen verkuppeln miteinander, sondern wir wollen eigentlich das ist ein Arbeitstitel, den wir benutzt haben, weil was wir damit machen wollen, ist, wir wollen zwei Dinge tun. Das eine ist, wir wollen Menschen miteinander verknüpfen, die Pflegende sind, also pflegende Angehörige sind, die in ähnlichen Situationen sind. Wir haben immer wieder festgestellt und gehört von unseren Nutzern, dass sie sich eben oft sehr unverstanden fühlen in ihrer Situation, das Gefühl haben, sie sind die Einzigen, die jetzt so einen speziellen Fall haben. Und da wissen wir natürlich aus unserem Nutzerkreis, dass es da auch andere gibt, die vielleicht nicht um die Ecke wohnen, aber irgendwo in Deutschland trotzdem ansässig sind. Und da wollen wir die Menschen miteinander verknüpfen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein 40-jähriger Mann, der seine 35-jährige Freundin pflegt, weil die Krebs im Endstadium hat. Der hat natürlich andere Anforderungen und Herausforderungen als jetzt eine 80-Jährige, die ihren 85-jährigen Ehemann zu Hause pflegt. Und um solche Menschen miteinander zu verbinden und zu sagen, hey, wenn du Lust hast, da gibt's jemanden, der hat eine ähnliche Situation, sprich dich mit dem mal ab oder sprecht mal über die Themen, dann ermöglichen wir das. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die wir verbinden, deswegen haben wir es Tinder genannt, weil Tinder ja auch mit Menschen miteinander verbindet, ist, dass wir die Angehörigen mit lokalen Angeboten verknüpfen wollen, wie zum Beispiel dem Zahnarzt, der vor Ort ist, oder auch dem Friseur zum Beispiel. Also auch das ist ein Thema, dass ein Friseur ja auch nach Hause kommen muss, wenn da kein Besuch mehr möglich ist.
Okay. Also ich sag mal nur, Sex im Alter oder im Pflegeheim wäre auch nochmal ein Thema, aber da machen wir nochmal einen extra Podcast dazu.
Ein Riesenthema. Das wird oft tatsächlich total tabuisiert, natürlich auch in den Pflegeheimen. Und das Bedürfnis der Menschen einfach ignoriert dann teilweise. Ich kann mich gut erinnern, bei meinem ersten Besuch vor über 10 Jahren habe ich mal, als ich die Ausbildung gemacht habe zum Hospizbegleiter, da habe ich ein Praktikum gemacht im Pflegeheim und 6 Monate lang. Und mein erster Besuch hat mich die Stationsschwester durch den Gang geführt und dann saß eine Frau im Rollstuhl. Und die war so schon schwer dement und sah mich dann so und wurde ich dann kurz vorgestellt und dann sagte die, mit Ihnen hätte ich gerne Sex. Und dann ist die Schwester dann rot geworden, hat gesagt, hey, lassen Sie mal weitergehen, schnell. Und ich habe mir gedacht, das war jetzt eine Demenzkranke, die sagen ja dann, was sie denken.
Genau.
Und diese Themen werden da tatsächlich überhaupt nicht aufgenommen in den Pflegeheimen, oft zumindest nicht. Und es gibt inzwischen, aber sogar, das finde ich auch toll, es gibt inzwischen so Begleiterinnen, Begleiter, die in Pflegeheime gehen und dort Menschen eben mit diesem Thema auch begleiten, und das Thema eben auch sichtbar machen.
Ich fand es auch immer schön bei meiner Mutter im Pflegeheim, wenn sich zwei gefunden haben. Also immer herzallerliebst. Und ich war auch positiv, sage ich mal, berührt, dass es von der, ja, obwohl es ein christlich, also die Diakonie war, wo man dann so denkt, so, naja, weiß man nicht, ob die sowas unterstützen, aber die haben das durchaus liebevoll begleitet, sodass sie da gemeinsam auch ihre Zeit zusammen hatten. Genau, kommen wir zurück so ein bisschen zu diesem Faktischen, was einen erstmal erschlägt. Ich glaube, da kann sich jeder gut vorstellen, dass so eine App da sehr hilfreich ist, auch gut vernetzt. Es ist ja auch ein Dschungel, den man ohne auch eine Hotline bei einer Pflegekasse oder Krankenkasse gar nicht durchsteigen kann. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, die dann auch erzählen, wie viele Töpfe eigentlich unangetastet bleiben, die eigentlich da wären zum Abgreifen. Wie ist mit so einer Pflege-App, die ja auch Zwischenmenschliches zumindest ermöglicht? Also ein Enabler, sich zu treffen. Wie würdest du das im nächsten Schritt in eurer Ausbauphase, also jetzt ohne Geschäftsgeheimnisse zu verraten, aber wenn du dein eigenes Lebensmodell sagst, Mensch, wir bleiben eigentlich in einer Kohorte zusammen, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, wie kann mir so ein digitaler Helfer da eigentlich bis zum Schluss nützlich sein?
Also die Herausforderung für die Angehörigen ist ja die, dass die Pflege oft so belastend ist, dass die Menschen, also es gibt Studien, die sagen, 50%, über 50% aller pflegenden Angehörigen in Deutschland leiden während der Pflegereise irgendwann an einer psychischen Herausforderung. Also entweder haben die eine Depression oder haben einen Burnout, weil einfach so eine große Belastung stattfindet. Und da ist es halt so, dass wir glauben, dass wenn man die Angebote, die es ja gibt, also die Entlastungsangebote, die es gibt, da gehört zum Beispiel auch der Hospizbegleiter dazu. Ich habe erlebt es oft, dass ich als Hospizbegleiter wohin komme und dann sagen die Menschen, ach, das wusste ich gar nicht, dass es diese Möglichkeit gibt, hat ihnen irgendwie der Nachbar erzählt oder so, ja. Also, dass man diese ganzen Angebote ausnutzt und damit eben der Entlastung der Angehörigen schafft. Und das führt natürlich auch wieder dann zum einen zu einer besseren Gesundheit der Angehörigen. Das ist übrigens ein Thema, was aus meiner Sicht völlig viel zu kurz kommt, dass ja diese Menschen alle später dem Gesundheitssystem wieder zur Last fallen. Also wenn jetzt jemand hier in eine Depression geht zum Beispiel, der kreiert ja zusätzliche Kosten, die jetzt mit dem Pflegefall an sich gar nichts zu tun haben. Ja? Also es wäre auch ein großes präventives Mittel, um eben diese Menschen da zu unterstützen und Kosten einfach auch einzusparen. Und zum anderen glauben wir eben, dass dann die Pflege zu Hause, wenn die Menschen besser unterstützt werden, mehr Angebote auch ausnutzen, die tatsächlich ja bestehen, dann die Pflege eben auch länger zu Hause durchführen können und die Person nicht ins Pflegeheim muss. Weil was wir oft halt sehen, ist, dass der Grund, warum jemand ins Pflegeheim geht, der ist, dass der Angehörige sagt, ich kann nicht mehr. Ich habe das mal erlebt in der Schweiz. Ich war 3 Jahre auch in der Schweiz als Hospizbegleiter, habe dort gelebt und habe dort einmal eine Dame begleitet, die hatte ALS, also diese Krankheit, wo nach und nach der ganze Körper, die Muskeln quasi den Geist aufgeben und man wirklich dann gelähmt mit einem klaren Geist, aber noch in seinem Körper ist. Und dieser Mann hat seine Frau, ich glaube, 5 Jahre gepflegt mit dieser Krankheit und es ging dann langsam dem Ende zu. Und der Mann war, also ich glaube, der war Mitte 60 und die Frau war Anfang 60, also die waren noch relativ jung. Und der Mann war völlig am Ende nach 5 Jahren. Also der war psychisch, der war körperlich einfach ein Wrack und er hat sich dann so schwer getan, allein die Frage zu stellen, ob man denn mal darüber nachdenken könnte, seine Partnerin ins Pflegeheim zu geben. Aber am Schluss war es dann die einzige Möglichkeit, ihn zu schützen. Ja, und wenn der ein bisschen mehr Unterstützung gehabt hätte und eben gewusst hätte, besser gewusst hätte, was kann er eben wie als Unterstützung in Anspruch nehmen, dann glauben wir, könnte man die Pflege auch zu Hause eben länger durchführen.
Ja, also ich vergleiche es manchmal so ein bisschen mit auch Kindererziehung oder Kinderpflege in Anführungszeichen. Zum einen gibt es ja immer den schönen Satz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu kriegen. Vielleicht braucht es auch ein ganzes Dorf, um uns sozusagen bis zur letzten Stunde zu begleiten. Das ist ja auch so ein bisschen das Modell, was du so angesprochen hast, für dich selbst oder was einem ja idealerweise ja im Kopf schwebt, wenn man immer sagt, ich möchte unbedingt zu Hause sterben. Ne? Ich kenne das, weil mein Vater das eben auch so hatte und ich konnte es ihm ermöglichen, weil es nicht über Jahre ging, sondern ein, sag ich mal, für mich überschaubarer Zeitraum war, den ich mir auch nehmen konnte. Es ist aber ja auch viel mit Scham und tabuisierenden Themen, also wenn es länger geht, ne, da so, dass auch natürlich Gewalt aus Verzweiflung heraus, dass man sagt, man kann gar nicht mehr anders, 24 Stunden lang für eine Person zu Hause da zu sein, bedeutet auch über Jahre hinweg, ne, eine extreme Belastung. Was, wenn uns jemand zuhört, der jetzt genau sich in so einer Situation, wo er sagt, ich bin am Rande einer Überlastung, wenn ich da jetzt zuhöre, wie die das beschreiben, was würdest du dem direkt nahelegen, sollte er direkt machen, außer eure App runterladen?
Ja, also im Endeffekt muss er sich beraten lassen. Ja, das ist der Punkt. Und ob er das über unsere App tut oder über Pflegeberater tut oder über andere Menschen tut,
wo ist kriegt er die her? Wo geht er relevant. Da am besten
also,
hin?
Idealerweise, wie gesagt, mit unserer App hat er einen sehr niederschwelligen Zugang. Also er muss dann nirgends anrufen, er muss sich nicht outen. Das Thema, was du vorher angesprochen hast, Charme, ist natürlich auch ein großes Thema. Du hast vorher den Vergleich zu Kinderpflege gemacht. Da ist es natürlich ein ganz anderes Thema, weil es ja positiv besetzt ist. Also jeder freut sich, wenn jemand Kinder hat und wenn man Kinder aufzieht. Und vor allem wird es ja auch besser mit den Kindern. Also die muss am Anfang packen die in die Windel und irgendwann nicht mehr. Bei den Pflegebedürftigen ist das Gegenteil der Fall. Da geht es quasi eigentlich nur bergab. Insofern tun sich manche da schwer, auch jemanden beispielsweise dann zu sich nach Hause zu holen. Ja, also Pflegeberater kommen ja auch nach Hause ins Haus und beraten dort. Und deswegen glauben wir, ist so eine App ein sehr niederschwelliger Anker, ein sehr niederschwelliger Startpunkt. Und aus der App heraus kann man übrigens dann auch mit echten Pflegeberatern bei uns Kontakt aufnehmen. Wir haben also eine hybride Lösung. Das heißt, wir haben nicht nur Tech, auch mit inzwischen KI. Man kann auch in einen Chatbot fragen und mit dem kommunizieren. Aber wir haben auch echte Menschen dahinter, die per Chat und auch per Videotelefonie oder normaler Telefonie zur Verfügung stehen und eben helfen können und beraten können. Und da ist es halt auch wichtig, eben zu gucken, wo wohnt die Person, was für lokale Angebote gibt es dort, was auf dem Land manchmal deutlich schwieriger ist als in der Stadt, das muss man auch sagen. Aber da sozusagen auch zu schauen, was ist denn mein Unterstützungsnetzwerk? Also viele Menschen, die ich gesprochen habe, wir haben zu Beginn, als wir vor 6, 7 Jahren begonnen haben mit der Firma, haben wir viele Interviews geführt. Also ich glaube, ich habe über 200 Interviews geführt damals und habe Leute eben auch gefragt, ja, habt ihr denn Unterstützung? Und dann kam oft die Antwort, nee, ich bin ganz alleine. Und dann haben wir weitergesprochen und irgendwann kam der Halbsatz, naja, meine Nachbarin kauft ja zweimal die Woche ein. Oder mein Bruder kommt irgendwie einmal im Monat und passt mal eine Stunde auf. Also das heißt, dieses Netzwerk, das mal bewusst auch wahrzunehmen und auch zu nutzen. Ja, die Menschen tun sich unglaublich schwer, auch nach Hilfe zu fragen und zu sagen, hey, lieber Bruder, ich pack's einfach gerade nicht, kannst du mal kommen? Und das zu unterstützen und das, dieses Netzwerk erstmal wahrzunehmen, weil die Menschen das eben nicht bewusst so erkennen und dann eben auch intensiv zu nutzen, weil wenn man die Menschen dann fragt, oft dann sagen die, ja klar, jederzeit, also
die
frag mich nur.
Sehr gerne.
Ich bin da, genau. Und das sozusagen aufzubauen, ist glaube ich auch ein ganz wichtiges Thema und da könnten natürlich eben so regionale Strukturen, ich sag mal, wir sprechen da auch von Quartieren zum Beispiel, also Quartiersmanagement, dass man sagt, eine Stadt ist ja sehr groß und dann gibt es eben Quartiere, also Nachbarschaften sozusagen, die dann ähnlich wie so Gemeinschaften, die ich vorher beschrieben habe, vielleicht funktionieren, dass die Menschen sich kennen, ein bisschen auf sich aufpassen, dass wenn der Demenzkranke eben dann mal sich weiter entfernt, als er das sollte von zu Hause, dann eben wieder zurückgebracht wird, weil man ihn kennt. Solche Strukturen, glaube ich, würden da extrem helfen. Dafür braucht es natürlich auch Lösungen. Da wird ja inzwischen auch die Community Health Nurse zum Beispiel diskutiert, dass es eben eine Person gibt, die sich in so einem Quartier um diese ganzen, würde ich mal sagen, Gesundheitsthemen kümmert, also nicht nur Pflege, sondern insgesamt vielleicht auch Prävention und solche Sachen. Und da mehr Struktur reinzubringen, wäre halt wichtig, weil momentan vielleicht die Nachbarn ja sagen, würde ich ja gerne, aber ich habe ja gar keinen Rahmen, in dem ich das tun kann.
Also was ich merke hier jetzt am Beispiel Düsseldorf ist, dass sich wirklich Gedanken gemacht wird, auch im Zuge dessen, wie wollen wir in Zukunft leben, ne? Und was können wir als Stadt da auch bieten, neben dem Thema Mobilität, ne? Hätten wir weniger Autos und Verkehr, würden auch, sage ich mal, so offenere Systeme ja einfacher umzusetzen sein. Aber auch dezidiert geguckt wird, also sprechen wir denn in allen Lebensphasen wirklich mit entsprechenden Angeboten auch ausreichend an. Du hattest Einsamkeit erwähnt, ne, bei Jung, aber auch in der Rush-Hour gibt es Einsamkeit, selbst wenn man denkt, man hat gar keine Zeit mehr, weil alles schon verplant ist. Aber auch da kann man sich sehr einsam fühlen, nicht alleine, sondern einsam oder eben als älterer Mensch. Da denke ich, ist einiges in der Mache. Auf dem Land habe ich jetzt gemerkt, was so ein bisschen wegfällt in der Stadt, ist der Bezug zur Kirche. Das war ja früher, wenn ich an früher denke, also in die Kirche ist man einmal die Woche gegangen, da hatte man zumindest noch einen Bezug zu einem Pfarrer. Oder eben die Vereine haben natürlich dieses Netzwerk auch stark gemacht, wo ich da auf dem bayerischen Land gemerkt habe, das fällt alles auch da, so langsam bröckelt das weg. Aber ich habe schon so gemerkt, das Dorf ist so enger zusammengerückt und hat mir signalisiert, wenn du Hilfe brauchst, kannst du kommen. Das empfand ich als Glücksfall. Hat aber nicht jeder. Genau. Und dann ist so eine App, die ihr ja, glaube ich, ihr habt da auch Partner mit drin, eine Versicherung, eine Krankenkasse, die das nutzt, ne? Oder anbietet.
Also wir vertreiben die über die Krankenkassen. Das heißt, die Krankenkassen bezahlen dafür, noch nicht alle, also ein paar jetzt erstmal,
Ein paar.
die bezahlen dafür und der Nutzer muss eben nichts bezahlen. Das heißt, das Budget wird von der Pflegekasse zur Verfügung gestellt, weil wir eben den Nutzer eigentlich schadlos halten wollen. Also der soll eigentlich nichts bezahlen dafür. Und da versuchen wir jetzt immer mehr Krankenkassen zu gewinnen. Wir haben schon ein paar große gewonnen, jetzt sind noch ein paar kleine dazu demnächst und versuchen halt das ständig auszuweiten, weil idealerweise natürlich irgendwann mal jeder diesen Zugang über die Krankenkasse haben soll, also die Pflegekasse. Momentan ist es so, dass wenn der nicht in der Pflegekasse ist, die unsere App bezahlt, dann muss er sie selber bezahlen. Aber das, wie gesagt, wollen wir langfristig ändern.
Also, wenn wir mal so ein bisschen die Zukunft der Pflege zusammenfassen, muss man sagen, also sie wird weiterhin eher zu Hause geleistet als in Pflegeheimen, egal wie man jetzt zu Heimstrukturen steht. Manchmal geht es ja auch gar nicht anders. Und diese, sag ich mal, eher dörflichen, ich sag mal, Netzwerke oder Vernetzungen, die sie vielleicht im bekannten Freundeskreis oder in Gruppen, die sich finden, das ist wahrscheinlich das, wo die Zukunft so ein bisschen hingehen muss, weil wir es anders gar nicht organisiert bekommen.
Nicht
In den
bezahlt
Städten
bekommen, ja.
sind und bezahlt bekommen, genau. Wie sieht es aus, weil du ja jetzt jemand bist, der nicht einfach eine App programmiert hat nach dem Motto, wie kann ich Geld verdienen und was braucht die Welt noch, sondern auch ja, selbst in der letzten Phase des Lebens begleitest. Kannst du uns dann ein bisschen mitnehmen, wie sich dein Blick zurück auf dein Leben im Jetzt und wie du es siehst, dadurch verändert hat?
Also was ich oft wahrnehme, und da gibt es auch ein ganz tolles Buch dazu, das heißt 5 Dinge, die Sterbende bereuen oder am meisten bereuen, glaube ich, heißt das Buch von Bronnie Ware, ist, dass eben Menschen am Lebensende Dinge bereuen, nicht getan zu haben, die sie dann auch nicht mehr ändern können, weil es eben zu spät ist. Und da habe ich so, deswegen heißt mein Buch ja auch im Angesicht des Lebens und ist eigentlich so ein Appell an uns, dass wir diesen Prozess, den die Menschen dann zu machen scheinen, wenn sie dem Tod in die Augen schauen, dass wir diesen Prozess noch im Angesicht des Lebens durchführen. Also dann, wenn wir noch Leben vor uns haben, wenn wir noch gestalten können und Dinge eben noch verändern können. Und was ich gemerkt habe, ist, was ganz vielen Menschen fehlt, und das habe ich vor inzwischen 10 Jahren diesen Prozess damals begonnen, ist mal erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, wie lebe ich denn aktuell? Und zwar ohne, dass quasi meine Eltern neben mir stehen und irgendwie Erwartungen an mich haben, ohne dass meine Partnerin oder Nachbarn quasi da sind und ein Urteil fällen über das, was ich tue, also quasi eine Art objektiven Blick auf mein Leben und das dann mal ehrlich abzugleichen mit dem, was man selber will und was einen selber begeistert, was einen motiviert, was einen antreibt. Und da ist eben ganz, in ganz vielen Fällen, stelle ich dann Mismatch fest. Ja, also dass man oft, und das ist der Hauptgrund übrigens, den Sterbende bereuen in diesem Buch, also Top 1 ist dort, ich hätte rückblickend gerne mein Leben gelebt und nicht die Erwartungen anderer erfüllt. Also nicht nur die Erwartungen anderer erfüllt. Ja, das heißt, oft ist es so, dass wir natürlich Erwartungen ausgesetzt sind, das ist ganz normal, von unseren Eltern, von der Gesellschaft auch insgesamt. Und das Gefühl haben, wenn wir die erfüllen, dann werden wir angenommen in der Gesellschaft quasi. Und dabei geht dann oft das zugrunde oder kommt zu kurz, was uns selber motiviert und was wir intrinsisch wollen. Und ich glaube, diesen Abgleich mal zu machen, das kann schmerzhaft sein, weil es natürlich auch dazu führen kann, dass ich dann merke, ich muss Dinge ändern in meinem Leben. Also ich muss vielleicht meinen Job wechseln oder ich muss vielleicht was anderes schmerzhaft, also Veränderung ist ja immer erstmal schmerzhaft für Menschen, weil sie nicht wissen, was danach kommt. Und deswegen scheuen viele Menschen diesen Prozess. Trotzdem kann ich sagen, dass dieser Prozess sehr gesund ist, dass der zu einem deutlich zufriedeneren Leben führt, dass der dazu führt, dass man das Gefühl hat, wirklich seine Wünsche, sein Inneres sozusagen wirklich zu leben, das, was einen eben ausmacht, wirklich leben zu können. Und das führt einfach zu einem deutlich zufriedeneren Leben, als wenn ich ständig nur dem hinterherjage, was andere von mir wollen. Ich kann mich gut erinnern an die Zeit, wo es bei mir auch noch so war, wenn man natürlich von überall immer Anerkennung bekommt für sein Leben, für seine Karriere, ja, für das, was man tut, ist es natürlich auch schwer, dazu den Stöpsel zu ziehen und zu sagen, Moment mal, das ist schön, dass ihr das toll findet, aber das will ich eigentlich gar nicht. Aber deswegen ist es schwierig, das überhaupt zu erkennen erstmal, ja, weil wenn alle sagen, du hast ein tolles Leben, dann für sich selber zu merken, ja, aber das ist nicht mein Leben, ist erstmal ein Schritt. Trotzdem kann ich das jedem empfehlen, diese Übung mal zu machen. Und das kann man eben sehr gut, indem man sich mal auf sein eigenes Sterbebett denkt. Also man überlegt sich, ich bin jetzt 90 oder bin 100 oder bin 120 und liege auf meinem Sterbebett und schaue auf mein Leben zurück. Was hätte denn da passieren müssen oder was hätte da eine Rolle spielen müssen in meinem Leben, dass ich dann mit 100 loslassen kann, sagen kann, das war ein tolles, erfülltes Leben und eben dann auch in Frieden sterben kann. Und wenn man wirklich in diesen Prozess reingeht, also auch das fühlt, nicht nur im Kopf den Prozess macht, dann glaube ich, gibt es eine gute Chance, dass dann Dinge hochkommen, die einen eben wirklich begeistern und wirklich berühren. Und wenn man dann schaut, spielen die in meinem jetzigen Leben eine Rolle? Wenn nein, dann sollte ich Platz dafür schaffen. Wenn ja, dann ist es ja umso besser.
Wir reden jetzt aber nicht von der klassischen Midlife-Crisis, ne? Wie es immer beschrieben wird.
Also ich glaube, dass die Midlife-Crisis ein Ausdruck dessen ist, dass die Menschen, also Midlife heißt ja so, weiß ich, 40, 50 vielleicht, genau, so um den Dreh rum. Also ich habe das oft erlebt, dass Menschen dann an dem Punkt sind, dass sie zum einen sagen, jetzt habe ich eigentlich alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Ja. Also ich habe jetzt ein Haus, ich habe jetzt eine Familie, ich habe irgendwie eine Karriere gemacht. Ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich merke, da bin ich sozusagen, also da bin ich angekommen am Endziel meiner Karriere quasi. Und trotzdem bin ich nicht zufrieden. Und das führt, glaube ich, zu dieser Herausforderung, dass man sagt, obwohl ich eigentlich alles im Außen erreicht habe, also alle meine Ziele abgehakt habe, merke ich trotzdem, dass es irgendwie nicht passt. Und das liegt aus meiner Sicht eben an diesem Mismatch, dass man halt irgendwelche Erwartungen von außen übernimmt und sagt, jetzt habe ich die Checkliste durchgearbeitet, ja, also Haus ist da, Familie ist da, ich bin jetzt Geschäftsführer von einem Unternehmen zum Beispiel, habe viel Geld. Alles, was die Gesellschaft sagt, ist für ein glückliches Leben Voraussetzung, habe ich jetzt erreicht. Und trotzdem spüre ich eine innere Unzufriedenheit. Und da kommt diese Frustration her, glaube ich. Ja. Und dann eben sich auf den Weg zu machen und zu sagen, okay, wie komme ich jetzt denn zu einem zufriedenen Leben und wie kann ich mehr mir selbst entsprechen, ist, glaube ich, dann der positive Weg. Andere, wenn man dann sich manche Midlife-Crisen anschaut, versuchen dann das Gegenteil und versuchen noch mehr im Außen. Also das ist dann jemand, der sich dann noch ein Ferienhaus kauft oder noch eine Yacht kauft, weil er glaubt, dadurch sozusagen noch zufrieden werden zu können. Ja? Oder, weiß ich nicht, sich mit 50 dann noch mal eine 20-jährige Freundin zu nehmen oder so. Und im Zweifel, mich wundert das manchmal, dass die Menschen dann, die auf diesen Weg gehen, trotzdem so lange brauchen, bis sie merken, dass dieser Weg nicht zum Ziel führt. Ja, es gibt ja Leute, die mit 70 noch so leben. Und das ist für mich völlig, völlig unverständlich, wie man da nicht auf dem Weg irgendwann mal die Erkenntnis bekommt, also der Weg ist es nicht, der zur Zufriedenheit führt.
Sag mal, noch eine kurze Frage zu deiner Hospizbekleidung. Das machst du ehrenamtlich. Du führst sie jetzt auch ein Unternehmen wieder. Also ich glaube, es gab unterschiedliche Phasen auch in den letzten Jahren bei dir. Aber ne, das machst du ehrenamtlich. Ist das so eine bewusste, also merkst du, weil heutzutage, ne, wir reden immer viel über Achtsamkeit und ne, sobald man geht, so Selbstfürsorge, was ich sehr gut finde, Sorgen für sich selbst. Aber wo ich mal denke, naja, der zweite Teil gehört auch dazu zu sagen, naja, um dann zu gucken, was kann ich denn eigentlich wieder zurückgeben oder was kriege ich denn eigentlich von anderen, wenn wir auch über das Thema Einsamkeit sprechen, ne? Weil das ja schon ist, was delivern mir die anderen oder was bringe ich selbst ein? Hättest du da vielleicht noch von dir ein Insight, wie das mit diesem Ehrenamt, was es heutzutage ja wieder so ein bisschen zu unterstützen gilt, was dir das so gebracht hat, unabhängig jetzt von dem Hospizbereich, was ja nochmal ein ganz besonderer ist?
Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, dass man sich was aussucht, wo man selbst spürt, dass einem das was gibt. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, jetzt herzugehen und zu sagen, okay, ich bin jetzt sehr erfolgreich gewesen, ich habe viel bekommen von der Gesellschaft, jetzt muss ich zurückgeben oder jetzt möchte ich zurückgeben. Und jetzt suche ich mir irgendwie, keine Ahnung, einen Umweltverein oder so, der ja sehr anerkannt ist von außen und wo dann jeder sagt, ja, macht total Sinn, tolle Sache. Wenn ich da keine eigene Betroffenheit spüre oder keine eigenen, auch nichts rausziehe für mich. Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass Geben und Nehmen in der Waagschale, also im Ausgleich sind. Und ich glaube, dass zum Beispiel es bei mir eben so war, dass ich diesen Zug zu diesem Hospiz-Thema extremst gespürt habe. Ich würde zum Beispiel mich jetzt nicht begeistern können für, also nicht eine Hilfe, eine Organisation, die Kindern in Afrika hilft. Ja, eine sehr, sehr wichtige Sache, die ich auch toll finde, wenn sich Menschen da engagieren, aber da spüre ich jetzt keinen Zug.
Ja.
Deswegen ist es, glaube ich, wichtig zu gucken, wo zieht es mich hin? Mhm. Und wenn man das dann spürt, wo es einen hinzieht, das dann mal ausprobieren und dann schauen, gibt mir das auch was? Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist dieses sogenannte Helfersyndrom, dass ich mich sozusagen in der Sache aufgebe, weil ich dadurch eben Anerkennung von außen bekomme, aber eigentlich sozusagen Energie verliere und nicht bekomme.
Ja.
Und für mich ist diese Arbeit eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eine sehr egoistische Arbeit, weil ich unglaublich viel rausziehe aus dieser Sterbebegleitung. Ja, also mir bringt diese wöchentliche Sterbebegleitung unglaublich viel Klarheit im Leben, unglaublich viel Fokus auf was ist wirklich wichtig im Leben. Im Angesicht des Todes relativieren sich ganz viele Dinge, ganz viele Probleme, die wir so glauben im Alltag zu haben, wo ich mir oft denke, Menschen, also ein ganz gutes Beispiel war Guido Westerwelle, den ich ganz gut gekannt habe, der unser ehemaliger Außenminister und Vizekanzler, der ja im Juni 2014 hat der eine Diagnose bekommen mit Leukämie. Und der hat sich nach dieser Diagnose komplett gewandelt. Also der hat dann in einem Interview mal erzählt, in einem Spiegel-Interview, wenn er sich jetzt überlegt, über welche Dinge er sich früher aufgeregt hat. Ja, er würde am liebsten, hat er gesagt in dem Interview, jedem Gesunden zurufen, lebe dein Leben, also carpe diem, nutze dein Leben. Und verschwende dein Leben nicht mit sinnlosen Dingen. Und da schafft, glaube ich, der Tod oder die Bewusstsein über die Endlichkeit schafft da so eine gewisse Urgency, die einen dazu bringt, so das ein bisschen in Perspective zu bringen, also in Relation zu setzen und zu sagen, was ist wirklich wichtig und was ist einfach nur vielleicht eingebildet wichtig.
Absolut. Deswegen geht es auch bei den Themen Langlebigkeit, Longevity durchaus nicht um Unendlichkeit zu erreichen. Für den einen oder anderen vielleicht schon. Das sind die Ausnahmeerscheinungen. Aber doch eher zu sagen, wie bekomme ich ein gutes, erfülltes Leben? Und wenn es dann da noch hilft, länger gut zu leben, umso besser. Deswegen
Ich glaube übrigens, dass unendlich leben jetzt erstmal natürlich gut klingt vielleicht für manche, vor allem jetzt irgendwie bei sich gesund unendlich leben. Ich glaube, das wäre die Hölle auf Erden. Also es wäre tatsächlich die Hölle, weil du bei Unendlichkeit, also wenn wir jetzt unendlich leben würden, dann wäre ja Zeit, hätte ja keinen Wert mehr. Also dann wäre es ja völlig egal, ob ich Dinge jetzt mache oder in 100 Jahren mache oder überhaupt nicht, oder erst in 100.000 Jahren mache. Das heißt, der Wert meiner Zeit und dem, was ich hier tue, minimiert sich damit so stark, dass ich glaube, die Menschen auch diese Idee von Sinn verlieren. Ja, was ist dann der Sinn überhaupt?
Wir würden durchdrehen, da bin ich sehr. Also unser Hirn ist, glaube ich, zum Glück vielleicht auch nicht dafür gemacht, ich weiß es nicht, oder müsste sich entsprechend ändern, um damit, glaube ich, klarzukommen. Aber jetzt wird es ja spannend, genau, die allerletzte Frage, die 100-plus-Expertenfrage an dich. Also, wenn du Leben im Alter gut und lang zu genießen, was wir jetzt gerade schon so umschrieben haben, was wäre für dich die eine Maßnahme, wenn du nur eine Maßnahme uns mit auf den Weg geben kannst, was wäre die aus deiner Sicht wichtigste Sache?
Ehrlich gesagt, ich glaube, die geistige Offenheit, Flexibilität, Neuroplastizität nennt man das ja heutzutage, die sich weiter zu erhalten. Weil meine Erfahrung die ist, dass viele ältere Menschen, auch die ich treffe, im Alter sehr begrenzt noch in der Lage sind, ihre Meinungen zu ändern, sehr in festgefahrenen Bahnen leben. Und ich glaube, dass sich das unglaublich auch auf den Körper auswirkt. Also wenn ich flexibel bleibe im Geist, glaube ich, dann bleibt auch mein Körper flexibel. Andersrum übrigens genauso. Ich glaube, wenn man sich bewegt und sozusagen den Körper flexibel hält, dann bleibt vielleicht der Geist auch flexibel. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich über Reisen, ich reise super gerne und auch viel, auch in neue Länder, dass ich darüber auch immer wieder neuen Input bekomme und neue Sichtweisen von Menschen kennenlerne, die meine eigenen dann hinterfragen. Die ändere ich dann nicht immer, aber zumindest möchte ich die Offenheit behalten, das tun zu können. Und ein guter Freund von mir, der hat einen ganz tollen Satz, wenn der ein Statement macht und eine Meinung äußert, sagt er vorher immer, mein aktuelles Vorurteil ist. Und sagt dann seinen Satz. Ja. Und das finde ich so schön, weil das diese Offenheit zeigt, zu sagen, vielleicht ändert sich diese Meinung in 1-2 Jahren auch wieder. Und ich glaube, wenn wir uns diese Flexibilität erhalten, diese geistige, die übrigens das weiß man ja inzwischen wissenschaftlich auch, dann besonders gut erhaltbar bleibt, wenn man sich ständig neuen Dingen aussetzt, also neue Dinge lernt.
Neugierig bleiben, ne?
Neugierig bleibt, genau, aber auch neue Fähigkeiten erlernt zum Beispiel. Idealerweise natürlich nur dann, wenn man auch die Motivation dazu hat. Also auch ein Freund von mir, der hat sich vorgenommen, jeden Monat was Neues zu lernen. Da habe ich zu ihm gesagt, da wüsste ich aber ein paar Sachen, die ich überhaupt nicht toll fände. Sagt er, nee, nur Sachen, die ihm Spaß machen. Und das macht auch total Sinn, ja, weil warum soll ich mir irgendwas aneignen, wo ich einfach mich zwinge dazu? Also Motivation ist wichtig. Ich glaube, sich neuen Dingen auszusetzen ist wichtig, auch neuen Menschen vielleicht und neuen Sichtweisen auszusetzen oder mal ein Buch zu lesen über ein Thema, was man vielleicht, was vielleicht eine andere Meinung als man selbst irgendwie vertritt, um diese geistige Flexibilität zu behalten, weil ich glaube, das ist aus meiner Sicht eine der größten Geschenke, wenn ich da Menschen kennenlerne, die alt sind, also ich sage jetzt mal 80 plus sind und diese geistige Flexibilität haben, das sind alles Menschen, denen ich irgendwie nacheifern möchte und eben so leben möchte wie die.
Vielen Dank. Nochmal ein ganz toller Punkt, der nochmal bestätigt, was sich aber für mich zumindest durch das ganze Gespräch jetzt gezogen hat, wie sehr die Lebensfreude auch, wie sehr für dich zumindest in deinem Leben immer wichtig war, auch Dinge zu machen, die dir selbst gut tun. Und dann kann man es auch weitergeben, positiv aufs Leben zu gucken, neugierig zu bleiben. Das nehmen wir jetzt als letzten Expertentipp mit. Vielen Dank. Ich verlinke alles, was du erwähnt hast, einfach in den Shownotes, dann kann jeder mal drauf gucken. Und ja, vielen Dank, dass ich mit dir gemeinsam dieses eher Angstthema Pflegefall werden zur Last fallen, dass wir das hoffentlich so ein bisschen, ich sag mal, positiv bestärken konnten, es auch das Glas halb voll zu sehen und nicht nur halb leer. Denn drumherum kommen wir ja alle nicht. Das haben wir nochmal gesagt, aber wäre wahrscheinlich auch gar nicht so ein richtiges Ziel, also für mich zumindest auch nicht in diesem Fall. Herzliche Grüße nach München und ja, bis bald mal wieder.
Vielen Dank, alles Gute.
Das Leben im Alter planen ist wirklich ein großer Brocken, finde ich schon auch. Und doch nehme ich aus diesem Gespräch mit Markus doch nochmal so drei große Punkte für mich mit. Also das eine natürlich sein Tipp und sein, ich glaube, sein Lebensmotto, auch geistig und körperlich fit zu bleiben. Das fällt natürlich einfacher, wenn man das mit Dingen tut, die man gerne tut. Und jetzt haben vielleicht manche von euch auch gedacht beim Zuhören, ja, aber das Leben ist halt kein Ponyhof, ne? Ich kann nicht immer das tun, was ich am liebsten mache. Dem würde ich auch zustimmen. Das hat jeder von uns schon in seiner Lebenszeit erlebt. Aber das sind ja so die großen Entscheidungen, ne? Die großen Entscheidungen wie Kinder kriegen, Familie gründen oder wie bei mir Unternehmen gründen, Verantwortung für Mitarbeitenden übernehmen. Das sind so die Entscheidungen, wenn du da A sagst, musst du auch B sagen, ne? Da kannst du nicht dauernd dann hochhalten, ja, aber ich wollte doch nur Dinge machen, die mir Spaß machen. Da muss man durch. Ich glaube, das meinte auch Markus nicht, sondern es geht, glaube ich, schon auch darum, das nicht immer nur hochzuhalten, sondern auch die Momente oder Umbrüche im Leben dann zu nutzen, um dann zu hinterfragen, Mensch, was macht dir denn eigentlich so richtig Spaß im Leben? Und ich habe es zum Beispiel auch bei jedem Mitarbeitenden in meinem Unternehmen immer eingefordert, dass wir rausfinden, was macht demjenigen eigentlich richtig Spaß? Weil dann wusste ich, dann wird er da richtig gut sein. Und das wird in dem Fall für beide, für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer, ein guter Deal dann sein. So, und so, finde ich, geht's einem aber auch in seinem eigenen Leben. Immer wieder mal ja eine Antenne dazu entwickeln, den richtigen Zeitpunkt zu finden, zu sagen, hey, ich kann jetzt mal ein bisschen Verantwortung für andere Pflichtgefühl abgeben oder nach unten fahren und wieder mehr auch ja Selbstfürsorge für mich, einen achtsamen Blick auf mich werfen, um mal wieder zu hinterfragen, was macht mir eigentlich Spaß im Leben. Ich habe dazu ja letztes Jahr meine 100-Plus-Bucketlist draus entwickelt, um das als inneren Kompass für meinen Lebensweg zu nehmen, der mich ja schon auf die 100-Plus, also auf ein gesundes und hoffentlich langes, erfülltes Leben zu führen, um aber auch die wichtigen Punkte dabei nicht zu vergessen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was auch Markus vermitteln wollte, weil dieser Blick zurück mal, wenn man den wirklich wagt, sich an sein eigenes Sterbebett zu setzen, gedanklich, Das ist für manche echt nicht einfach. Ich muss sagen, für mich war das nicht so schwierig, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr erleuchtend für das Jetzt, für dein Leben im Jetzt zu sagen, würde ich da jetzt nicht nochmal andere Prioritäten setzen mit diesem Wissen und diese Selbstfürsorge für sich auch dann zu nehmen. Ganz intensiv haben wir es ja gehört in der Folge 27. Erinnert ihr euch an Fabienne, die junge Schweizerin, die mit ihrem Mann oder Lebenspartner den elterlichen Bauernhof umgestellt hat und alle Tiere, also alle Legehennen in dem Fall, weggegeben haben, um ein neues Modell in der Landwirtschaft zu leben. Auch da, das ist eine Entscheidung. Da kannst du nicht A sagen, um bei B zu sagen, nee, also ich guck noch mal, was mir mehr Spaß macht. Aber es gibt eben diesen Sinn im Leben und diese Zufriedenheit. Und doch kann es auch sehr anstrengend sein. Und deswegen finde ich den zweiten Punkt auch so gut von Markus, den ich noch mal mitnehme. Dieses gemeinschaftliche Leben, dieses gemeinschaftliche Älterwerden, da einfach nochmal intensiver drüber nachzudenken, wie sehen diese Modelle aus? Denn was er sagt, ja, das stimmt schon, wobei nicht für alle Fälle finde ich, dass Pflegeheime nicht menschengerecht sind. Ich finde doch, dass es mit momentan die noch beste Möglichkeit ist, wirklich, wenn sich eben Angehörige, aus welchen Gründen auch immer, dazu nicht finden, dass zu Hause gepflegt werden kann. Und doch gilt für alle, die mit Pflege in Berührung sind, wirklich dieses Thema, nutzt die Netzwerke im privaten genauso wie im öffentlichen Raum. Auch die Kommunen, es wird so viel angeboten, das weiß man erst oder man kümmert sich ja erst darum, wenn man in der Situation ist. Aber es dann zu machen, fällt vielleicht ein bisschen schwer, weil man so viele Dinge zu tun hat, aber es lohnt sich wirklich. Weil dieser Punkt, sich auch Beratung ranzuholen, auch von den Pflegekassen, von den Versicherungen, das ist, wofür die auch da sind und wofür sehr viel Geld ausgegeben wird. Also alle, die akut mit Pflege zu tun haben, sei das nochmal ans Herz gelegt, wenn ihr es nicht schon eh macht. Und für alle anderen, wie mich auch, ist dieses Thema gemeinschaftliche Lebensmodell, das ist etwas, was mich noch sehr intensiv beschäftigen wird. Und deswegen auch gerne dieser Aufruf an euch alle, die zuhören. Wenn ihr da was Spannendes in eurer Nähe habt oder darüber gelesen habt oder einen Ansprechpartner habt, wo wir mal tiefer bohren können, dieses Thema, gerne an mich ran, schreibt mich an, gebt mir das weiter, weil dieses gemeinschaftliche Leben, das steht erst am Anfang wieder. Wir sind ganz davon weggekommen und jetzt, glaube ich, entdecken wir es erst wieder neu. Und was ich persönlich spannend finde, auch zum Thema Älterwerden, nicht nur Pflege, sondern auch selbstbestimmt, möglichst lange zu Hause oder eben dann in der Gemeinschaft leben zu können, sind für mich schon die neuen Technologien und diese Verbindung zwischen künstlicher Intelligenz und humanoiden Robotern. Da hatten wir schon in Folge 10 dieser Podcast-Reihe einen Gründer aus München, da der so einen Roboter für Pflegeheime entwickelt hat und die dort schon im Einsatz sind. Ich glaube und hoffe, dass es in Zukunft sehr schnell kommen wird, dass wir auch Roboter für zu Hause, also für den Haushalt bekommen. Ich glaube, da ist es relativ schwierig, sowas wie eine Spülmaschine einräumen und ausräumen. Aber auch das wird irgendwann gelöst sein. Und meine größte Hoffnung, ehrlich gesagt, was mein Älterwerden betrifft und die Entwicklung, die ich erhoffe bei neuen Technologien, ist für mich die autonome Mobilität. Weil dann wäre es komplett egal, wo wir wohnen. Also es würde ja wirklich auch die Situation in den Innenstädten vielleicht auch entzerren und wieder auch wohnbar machen für diejenigen, die wirklich in der Stadt wohnen wollen und müssen, weil man dann auch eher auf dem Land sagen kann, naja, mit der autonomen Mobilität, mit dem Drohnen-Taxi, das mich hier abholt, wo ich nicht selbst fahren muss, weil ich nicht mehr will oder auch nicht mehr kann. Das wird, glaube ich, unser Leben nochmal richtig neu aufstellen. ich finde, ins Positive, also ich freue mich schon drauf und ich habe jetzt vor kurzem auch gelesen, dass es gar nicht mehr so weit weg sein soll, also nicht in 40, 50 Jahren, sondern in den nächsten 10 Jahren. Deswegen bin ich da sehr, sehr, sehr drauf gespannt. So, also, ich glaube, über dieses Thema Pflege, pflegende Angehörige, aber auch vermeiden, selbst zum Pflegefall zu werden, diesen dicken Brocken. Da wird der ein oder andere von uns, ich auf jeden Fall, auch die nächsten Tage noch mal ein bisschen neu dran zu knabbern haben. Aber das schadet nicht, denn was wir jetzt schon entscheiden, das bringt uns ja auf bessere 80, 90 oder 100 Jahre plus. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder eine fantastische Zeit. Bis zum nächsten Podcast und freue mich sehr auf euch. Eure Nicola aus Düsseldorf.